Interview mit Ian Rowland oder Wahrsagerei beim FBI. 2019, London, Vereinigtes Königreich, 20.34 Uhr. In einem Keller in Covent Garden, London, steht eine Bühne. Auf der Bühne im Keller steht ein Einrad, 2 Meter hoch, bunt bemalt und mit kleinen Lichtern in seinen Speichen. Auf dem Einrad, auf einer Bühne in einem Keller in Covent Garden, London, sitzt ein Mann. Präzise hoch über dem Boden balancierend, schaukelt er vor, zurück, vor, zurück. In seinen Händen hält er dreierlei: einen gebogenen Säbel, eine entzündete Fackel, eine offene Bierflasche. In einem Keller in Covent Garden, London, steht eine Bühne mit einem Einrad darauf, mit einem Mann darauf und einem Publikum davor, das den Atem gespannt anhält und ihn erst dann mit begeistertem Jubelgeschrei hinauslässt, als der Mann auf dem Einrad anfängt, mit Säbel, Fackel und Flasche zu jonglieren. Als die Einlage zu Ende ist, verlässt der Künstler unter tosendem Applaus die Bühne. "That," sagt Ian und grinst breit ins Publikum, "was absolutely wonderful." Unglaublich. Danke, dass ihr alle heute hierher gekommen seid. Einmal im Jahr möchte ich mit meinen Freunden die Kunst, die Leidenschaft, die Magie feiern. Ihr seid alle wundervolle Menschen. Danke, dass es euch gibt. Das Scheinwerferlicht der Bühne verwandelt Ians Anzug in ein blauschimmerndes Meer aus Stoff. Ich habe heute Abend das Vergnügen, noch mehr Freunde aus aller Welt auf dieser Bühne begrüßen zu dürfen. Wir haben heute Anthony Jaquin, einen meisterhaften Hypnotiseur, direkt hier aus England bei uns. Applaus. Ich lehne mich zu Sarah rüber und flüstere ihr leise zu: Anthony ist krass. Auf der Bühne macht Ian weiter. So wie Timon Krause, einen Mentalisten, der extra aus Amsterdam angereist ist. Wieder Applaus. Und, eine ganz besondere Ehre, Ria Lina aus Neuseeland. Heftiger Applaus. Ians Grinsen wird noch breiter. Ja, aber für den Moment entspannt euch. Sprecht miteinander, die Bar ist jetzt offiziell geöffnet. Viel Spaß auf meiner Party. 2019, London, Vereinigtes Königreich, 22.37 Uhr. Ian kommt auf mich zu, breitet die Arme aus, drückt mich. Um uns herum bewegen sich Bohemians, Künstler, Autoren, Menschen im Anzug, Menschen im Kostüm, kurzum, eine bunte Masse gleichgesinnter Seelen. Ian sagt: "Das war ein toller Auftritt von dir vorhin, Timon. Den Gästen hat's gefallen, aber das hast du ja schon gehört. Danke, dass du Zeit finden konntest, bei meiner Party dabei zu sein." Ich lache. "Ian, für dich finde ich immer Zeit." Ian dreht sich zu Sarah und schüttelt ihre Hand. "Und du? Schön, dass du mitkommen konntest. Seit ich Timon bei meinem Kurs letztes Jahr kennengelernt habe, habe ich mich gefragt, welcher Mensch ihn wohl im Griff haben würde." Ich rolle mit den Augen, Sarah lacht, Ian auch. Er fragt: "Ihr bleibt aber noch ein bisschen, oder? Du musst mir unbedingt nochmal die Sache zeigen, wo du errätst, in welcher Hand ich die Münze verstecke. Ich weiß immer noch nicht, wie du das machst." Ich nicke. "Gerne. Aber wir gehen spätestens um Mitternacht. Und ich mach das nur, wenn du, Sarah, deine Cold Reading Skills demonstrierst." Ian grinst. "Ich hab zwar schon 1-2 Bier-Intos, aber I can try." 2019, London, Vereinigtes Königreich, 1.11 Uhr. Auf einer Bühne in einem Keller im Londoner Covent Garden sitzen im Scheinwerferlicht eine Reihe Menschen, manche im Anzug, manche kostümiert, und sprechen mit ihrer eigenen Hand. Das Publikum schaut gebannt und atemlos zu. "Spürt, wie der Geist von Annie de Montfort Erstbesitz von eurer Hand, dann von eurem ganzen Körper ergreift", beschwört sie der Mann, der hinter ihnen steht. "Gebt Annie die Kontrolle über euch." Wir schauen uns kurz in die Augen. Der Mann auf der Bühne und ich in der ersten Reihe. Und er zwinkert mir zu. Sein Mund formt still die Worte »Watch this« und er schnippt mit den Fingern. Ohne zu zögern, fangen seine Freiwilligen an, in fremden Zungen zu sprechen, am ganzen Körper zu schütteln, zu tanzen, unkontrollierbar zu lachen. Ich lehne mich zu Sarah und flüstere, »Ich hab doch gesagt, Anthonys Hypnose ist krass.« 2019, London, Vereinigtes Königreich, 2.53 Uhr. »Wir müssen jetzt wirklich, wirklich gehen«, sage ich und schüttle Ian zum wiederholten Male die Hand. »Es war schön, dich kennenzulernen«, ruft Sarah ihm nochmal aus dem Türrahmen zu und legt sich ihren Schal um. Ich frage, »Aber bist du sicher, dass wir dir hiermit nichts mehr helfen können?« Ian winkt ab. »Nein, nein, den ganzen Abbau mache ich die Woche.« »Okay. Und sicher, dass du morgen Nachmittag Energie für das Interview hast?« Ian wirft die Arme in die Luft. »Natürlich habe ich da Energie für, aber der Kaffee geht auf dich.« Ich ziehe meine Jacke über, laufe hinter Sarah die Treppe hoch, rufe noch »Perfekt, bis morgen, danke« und trete aus dem warmen Keller in die kalte Januarluft Londons hinaus. Kurz vor unserem Hotel erhebt sich ein alter Kirchturm in den Nachthimmel. Graffitis wickeln sich um seinen Hals. Am Boden ist er mit leicht verspäteten oder, merkt Sarah an, sehr verfrühten Weihnachtslichtern umwickelt. Für einen flüchtigen Moment erinnert er mich an ein Einrad auf einer Bühne in einem Keller in Covent Garden, London. Bunt bemalt und mit kleinen Lichtern in seinen Speichen. Interview mit Ian Rowland. Wenn du weltweit irgendeinen Mentalisten nach den aktuellen Experten für Cold Reading fragst, dann stehen die Chancen gut, dass der Name Ian Rowland eher früher als später fallen wird. Ian Rowland ist ein in London ansässiger, freiberuflicher Autor. 1998 publizierte er das Full Facts Book of Cold Reading und erlangte damit internationalen Ruhm sowohl innerhalb als auch außerhalb der Szene der Mentalisten. Schon lange bevor ich geboren wurde, beschäftigte er sich eingehend mit den Techniken des Cold Reading. Er gibt seit vielen Jahren regelmäßig Seminare zum Thema und hat sich auf die Anwendung von Cold Reading im Businessbereich spezialisiert. Daneben schreibt Ian Bücher über eine Vielzahl anderer Themen, wie zum Beispiel über Techniken zum Überwinden verschiedener Süchte und stellt Ressourcen auf seiner Website Cold Reading Success zur Verfügung. Unsere Cold Reading Ansätze unterscheiden sich zwar stark voneinander, sind aber dennoch komplementär. 2018 hatte ich das große Vergnügen, an zwei seiner Seminare teilzunehmen. Über das Jahr hinweg waren wir zufällig auf vielen derselben Veranstaltungen als Speaker gebucht und unsere Freundschaft festigte sich. Einmal im Jahr veranstaltet Ian eine geheime Party für seine Künstlerfreunde in einer jeweils wechselnden Location in London. Am Tag nach der Party setzten wir uns im Shakespeare's Head Pub auf Kaffee, Tee und Burger, frag nicht, zu einem Interview zusammen. Timon? Okay, Aufnahme läuft. Gestern Abend, auf deiner Party, hast du mehreren Mentalistenkollegen Readings gegeben. Wieso funktioniert Cold Reading sogar dann, wenn man weiß, was dahinter steckt? Oder vielleicht, warum funktioniert Cold Reading überhaupt? Ian? Cold Reading bedeutet, ich liefere die Worte, du lieferst die Bedeutung. In einer normalen Konversation ist das nicht so. Wenn ich sage, willst du Kaffee? Ian greift zur Kaffeekanne, hebt fragend die Augenbraue und schenkt mir auf mein Nicken hin nach. Wenn ich also sage, willst du Kaffee? Dann verstehst du meine Worte so, wie sie im Wörterbuch stehen. Es gibt keinen Zweifel, was ich meine. Klar, in der Kommunikation steckt immer eine Metaebene aus Beziehungskontext, Haltung und Anlass. Wie Wittgensteins Sprachspiele? Genau. wie Wittgensteins Sprachspiele, wo bestimmte Worte oder Ausdrücke je nach Situation unterschiedliche Bedeutungen annehmen. Aber im Grunde ist die Bedeutung meiner Worte in unserer alltäglichen Kommunikation klar. Im Cold Reading ist das anders. Inwiefern? Im Cold Reading liefere ich Worte, die keinerlei Bedeutung haben, und du lieferst die Bedeutung dazu. Meine Worte haben keine Bedeutung, weil ich nichts über mein Gegenüber weiß. Ein klassisches Beispiel: Wenn ich meinem Klienten in einem Reading sage, ich sehe ein offizielles Schreiben, welches dir etwas Bauchweh bereitet, dann hat das erstmal keine Bedeutung. Ich weiß ja nicht, was bei meinem Klienten im Leben gerade so aktuell ist. Allerdings weiß ich, dass meine Aussage ein sehr breites Netz ist. Wenn ich dieses Netz durch das Bewusstsein meines Klienten ziehe, stehen die Chancen gut, dass sich etwas darin verfängt. Der eine Klient bezieht meine Aussage vielleicht auf einen Brief von seinem Anwalt, auf den er wartet. Der nächste Klient meint vielleicht, es handelt sich um den Brief von seinem Arzt, den er gestern bekommen hat. Und ein nächster bezieht das Statement auf den persönlichen Brief von einem alten Freund, der zufällig auch Politiker ist. Und irgendwie wird dann auch so eine sehr vage Verbindung passend gemacht. Ich gebe die Worte, du gibst die Bedeutung dazu. So ist das schon immer gewesen. Schon immer? Ja. Cold Reading ist eine anthropologische Konstante. Es gibt nicht viele solcher Konstanten, die wir in allen Kulturen antreffen. Das Tabu gegen Inzest ist eine, das Verbot von Mord zum Vergnügen auch, aber Cold Reading gehört in irgendeiner Form dazu. Wir finden also in jeder Kultur eine Form von Cold Reading? So ziemlich. Natürlich wird das nicht immer als Cold Reading erkannt oder so genannt. Es geht dabei um Orakel und Horoskope. Die Requisiten unterscheiden sich auch von Ort zu Ort. Im Norden Englands, wo ich herkomme, war das Lesen aus Teeblättern sehr beliebt. In China gab es das I Ching. Anderswo nutzte man dafür Spielkarten. Was all diese Orakel miteinander verbindet, ist, dass sie bedeutungslose Worte oder Symbole generieren und dem Klienten Platz bieten, seine eigene Bedeutung dazu zu liefern. Verstehe. Wieso ist Cold Reading so eine anthropologische Konstante? Warum finden wir das in allen Kulturen? Das liegt daran, dass wir zwei Barrieren im Leben haben. Wir können die Zukunft nicht sehen und wir können nicht immer alles, was in der Welt passiert, erklären. Wir würden aber so gerne wissen, was passieren wird. Werde ich Julia heiraten? Werde ich diese Krankheit überstehen? Aber die Zukunft ist eine verschlossene Tür. Wäre es jetzt nicht gut, wenn man durchs Schlüsselloch blicken könnte? Klar, das würde ein Gefühl von Sicherheit bieten. Genau. Auch heute fühlt sich das Leben oft unfair an. Aber für 15 Pfund kann dir ein Handleser am Trafalgar Square die Sicherheit geben, dass alles okay sein wird. Dahinter steckt der Wunsch nach und der Glaube an Magie. Woher kommt dieser Glaube an Magie? Magisches Denken, also der Glaube an Magie, ist immer ein Versuch, die Barrieren der Welt zu überwinden. Ich kenne das aus meinem Philosophiestudium. Sartre hat viel über magisches Denken geschrieben. Er beschreibt es als den Versuch, die externe Welt den eigenen Vorstellungen nach zu formen. Meistens endet das aber in einer Umformung der eigenen Innenwelt. Sartre zufolge geht es dabei immer um eine vermeintliche Vereinfachung der Außenwelt über die Innenwelt. Wie du gerade zum Beispiel schon gesagt hast, die Welt ist zu komplex, also versuchen wir sie durch ein Horoskop zu vereinfachen und zu verstehen. Dabei ändert sich natürlich eigentlich nichts an der externen Welt. Die einzige Veränderung findet in unserer internen Erfahrung statt. Ganz genau. Wir können die Zukunft nicht vorhersagen. Dann nutzen wir eben ein Orakel. In seinem Buch Stolen Lightning führt Daniel O'Keefe magisches Denken und falsche Kausalität als Triebwerke der Entwicklung verschiedener Rituale an. Zum Beispiel, stell dir vor tausenden von Jahren fällt eines Tages die Ernte besonders schlecht aus. Den Winter danach stirbt zufällig eine junge Frau im Dorf. Im Sommer darauf ist die Ernte wieder reichlich. Was schlussfolgern wir daraus? Wenn wir jeden Winter eine Jungfrau opfern, wird die Ernte gut ausfallen. Die Ernte ist immer noch mäßig? Dann opfern wir besser noch ein Mädchen. Vielleicht war sie nicht jungfräulich. Better safe than sorry. Falsche Kausalität und magisches Denken, klar, aber das passiert uns in anderen Formen auch heute noch. Denk nur an den Placebo-Effekt, Aberglaube oder Psychoanalyse.
Wieso Psychoanalyse?
Freuds ursprüngliche Psychoanalyse war im Grunde nichts anderes als Cold Reading. Menschen wollen immer noch wissen, dass alles gut wird. Readings geben dir diesen Effekt viel billiger als Psychoanalyse, aber heutzutage klingt es für eine Führungsperson vermutlich etwas besser zu sagen, sie gehe zu ihrem Psychoanalytiker als zu ihrem Wahrsager.
Noch einmal zurück zu meiner Anfangsfrage. Wieso funktioniert Cold Reading sogar dann, wenn man weiß, was dahinter steckt? Und möchtest du Kaffee?
Ian winkt ab und hält an seinem English Breakfast Tee fest. Ich fülle meine Tasse erneut. Wir beide befinden uns manchmal in der ungewöhnlichen Situation, dass wir anderen Mentalisten ein Cold Reading geben. So wie gestern Abend auf meiner Party. Ich glaube, in solchen Fällen ist der Wow-Effekt weniger vorhanden, als wenn ich einem Laien Cold Reading demonstriere. Allerdings weiß ein Kollege die technische Finesse viel mehr zu schätzen. Wenn ich Kollegen arbeiten sehe, dann kann ich bewundern, wie elegant und technisch einwandfrei sie ihre Gedankenlesetechniken ausführen. Wenn ich dich die Handpan spielen sehe, dann kann ich das genießen, aber zugleich auch bewundern, wie elegant du spielst.
Danke.
Das kommt einfach mit den Jahren der Erfahrung. Wenn ich jemanden eine Wand aus Ziegelsteinen bauen sehe und diese Person das schon seit 30 Jahren macht, dann sitzt jeder Griff und der ganze Prozess ist bewundernswert elegant. Ich glaube, deshalb funktioniert Cold Reading auch dann, wenn man weiß, wie es funktioniert.
Ich glaube aber auch, dass unser Mustererkennungssystem im Kopf sich niemals abschalten lässt. Sogar wenn ich weiß, dass du in deinen Aussagen das Cold Reading verwendest, suche ich instinktiv nach dem Bezug zu mir.
Auch das. Und dazu kommt ja für Kollegen auch noch: Wenn ich einen anderen Mentalisten arbeiten sehe, kann ich meine eigene Erklärungsnot abschalten und mich wie ein Laie auf die Performance einlassen. Der große Magier Eugene Berger sagte bei seinen Seminaren immer: Ihr könntet versuchen, meine Magie zu analysieren, oder ihr könntet euch für einen Moment darauf einlassen und sie genießen. Zeit für Analyse ist später noch.
Nächste Frage. Wo siehst du die Gefahren des Cold Reading?
Ian lacht. Timon, kennst du das, wenn du was sagst und dabei bei deinem Gesprächspartner eine ganze Lawine lostrittst?
Ja.
Sowas ist dir gerade passiert, aber ich schätze dich und deine Zeit zu sehr, um mich jetzt eine Stunde lang über die Gefahren des Cold Reading auszulassen. Ich fasse mich kurz. Cold Reading ist wie ein scharfes Messer. In den Händen eines Verbrechers kann es dir wehtun. In den Händen eines Chirurgen kann es dein Leben retten. Das Messer selbst ist weder gut noch schlecht.
Wie ein Werkzeug.
Wie ein Werkzeug. Skeptiker legen oft den Fokus auf die Ausbeutungen mittels Cold Reading und sehen vor allem die Scharlatane, die ihren Opfern tausende Pfund abknöpfen, um sie von einem angeblichen Fluch zu befreien. Aber sie übersehen dabei tausende Wahrsager, die es gut meinen, die vielleicht auch an ihr Orakel glauben und die ihre Klienten sich für wenig Geld besser fühlen lassen. Man kann mit Cold Reading viel Gutes tun. Manchmal, wenn der Moment passt, gebe ich zum Beispiel einer Kellnerin oder einem Kellner ein kurzes persönliches Reading. Mir wurde schon mehrmals gesagt, dass dieses Reading das Netteste war, was dieser Person die ganze Woche über passiert ist. Einfach nur, weil ich mir Zeit für sie genommen habe und ihr zugehört habe. Übrigens habe ich noch nie im Leben Geld für ein Reading genommen.
Missbrauch von Cold-Reading-Techniken ist eine Gefahr. Eine weitere sehe ich dort, wo sich der Barnum-Effekt unbemerkt versteckt, wie zum Beispiel bei einer Reihe Persönlichkeitstests.
Stimmt. Psychometrisches Testen, Graphologie, der Myers-Briggs-Test, hinter keinem davon steckt Wissenschaft.
Sie sind alle nur Masken für manchmal unbewusst angewendetes Cold Reading. Astrologie in der Personalbeschaffung sollte nicht existieren. Oftmals sind solche Persönlichkeitstests oder vermeintliche Einstellungstests auch ein Vorwand, mit dem Vorurteile gerechtfertigt werden können. Statt einfach zu sagen, ich will dich nicht einstellen, weil du eine Frau bist, oder ich will dich nicht einstellen, weil du dunkle Haut hast, kann man jetzt behaupten, das benutzte Profiling-System hätte Resultate geliefert, die darauf hinweisen, dass der Kandidat nicht für den Job geeignet gewesen wäre. Ich habe bis heute nicht von einem einzigen Einstellungstest erfahren, der, wissenschaftlich belegt, tatsächlich brauchbare Resultate liefert. Aber die meisten Menschen wollen wie immer den Eindruck haben, sie hätten ein System, nach dem sie ihre Mitarbeiter einstellen. Wieder eine Simplifizierung der Welt. Magisches Denken. Genau. Außerdem kann man keine Industrie darauf aufbauen, wenn man zugibt, dass das Einstellen von Mitarbeitern so oder so ein ziemliches Glücksspiel ist. Der einzige Test, der funktioniert, lass die Person eine Weile testweise arbeiten und schau, wie das läuft. Aber damit lässt sich nicht so gut Geld verdienen. Kaffee. Tasse 4. Dieses Mal macht Ian mit. Danke dir. Nächste Frage. Wie empfiehlst du meinen Hörerinnen und Hörern, am besten Cold Reading zu üben? Viele meiner Freunde sind Zauberer. Wenn einer von ihnen lernen möchte, unbemerkt eine Karte ins Spiel zu bringen, dann übt er das meistens erstmal bei Kunststücken, wo er die Karte nicht zwingend braucht. Falls es schief geht, hat er nichts verloren. Falls er es aber unbemerkt schafft, weiß er, dass er die Technik gemeistert hat. Mit Cold Reading kannst du das so ähnlich machen. Ich übe immer dann, wenn es nicht darauf ankommt, ob meine Statements wohl oder nicht angenommen werden. Wann denn zum Beispiel? Vor ein paar Tagen war ich am Flughafen und habe der Bedienung im Café ein kurzes persönliches Reading gegeben. Ich werde diese Frau vermutlich nie wiedersehen und es war nicht wichtig, ob ich erfolgreich war. Am selben Nachmittag nutzte ich aber die gleichen Techniken während meines Business-Meetings, wo ich eine halbe Stunde lang über professionelles Boxen sprechen konnte, ohne etwas darüber zu wissen.
Ohne etwas darüber zu wissen?
Genau. Cold Reading ist ja nichts anderes, als scheinbar über etwas zu sprechen, worüber du nichts weißt. Statt auf ein eigenes Thema umzuschwenken, kann ich mit meinem Gegenüber über das Thema sprechen, wofür es brennt. Statt mich interessant zu machen, bleibe ich interessiert.
Hast du noch einen Tipp, wie man Barnum Statements am besten auf sein Gegenüber anpasst?
Du weißt, dass ich relativ wenig mit Barnum Statements arbeite. Ich improvisiere im Cold Reading viel. Aber natürlich musst du dasselbe Reading zwei unterschiedlichen Personen auf ganz unterschiedliche Arten präsentieren. Dafür muss man üben, sich auf Menschen einzustellen. Du musst dich fragen, was muss diese Person, mit der ich gerade spreche, wohl hören? Eine 55-jährige Managerin in England braucht ein anderes Reading als ein 16-jähriges Mädchen aus Kalifornien.
Ian beugt sich nach vorne, schaut mich eindringlich an und flüstert verschwörerisch, man würde ja schließlich auch nicht jeder Person deinen Haarschnitt verpassen. Aber die unterliegenden Techniken zum Haare schneiden sind gleich. Oder in deinem Fall zum Nichtschneiden. Sehr witzig.
Zurück zu Cold Reading. Der beste Tipp, den ich geben kann, ist einfach mal still zu sein und zuzuhören. Du kannst unglaublich viel lernen, wenn du einfach nur zuhörst.
Was ist eine Sache, die du vom Zuhören gelernt hast?
Das klingt jetzt wie etwas, das man auf einer Postkarte in einem New Age-Laden finden würde, aber ich meine das ernst. Everyone is doing the best they can with what they have at the time to try and be content and happy. Jeder tut sein Bestes mit dem, was er oder sie zu dem Zeitpunkt hat, um zu versuchen, erfüllt und glücklich zu sein. Das trifft sogar auf die Menschen zu, die dir aus deiner Sicht Schlechtes tun.
Letzte Frage. Wie kam es, dass du...
Du willst mich nach der FBI-Geschichte fragen. Oder?
Okay, ja, wollte ich.
Wie kam es, dass du dem FBI Cold Reading beigebracht hast?
Mein erstes Buch, das Full Facts Book of Cold Reading, fing aus irgendeinem Grund Feuer. Es verkauften sich unglaublich viele Exemplare davon. Ein Mann, der einmal pro Jahr ein Trainingswochenende für das FBI veranstaltet, las dieses Buch auch. Es treffen sich also einmal jährlich ungefähr 50 FBI-Agenten an einem Ort, den ich dir nicht verraten darf.
Ian schaut sich kurz um, als würde er prüfen, dass wir nicht beobachtet werden.
Ziel dieses Wochenendes ist es, den Agenten mehr über die menschliche Natur beizubringen. Einer der anderen gebuchten Trainer war zum Beispiel eine Kunstwissenschaftlerin. Sie zeigte den Agenten ein Gemälde und bat sie, es zu analysieren.
Ah, hieß es, da ist ein Engel und irgendein Typ steht daneben.
Dann erzählte die Wissenschaftlerin den Agenten das Märchen, das im Bild dargestellt wurde.
Aha, hieß es jetzt, dann ist die Figur da also eigentlich ein Centaur.
Zuletzt gab sie den Agenten Hintergrundinformationen zur Lebenssituation des Künstlers zum Zeitpunkt der Erschaffung des Gemäldes. Und jetzt hieß es, ach so, dann repräsentiert es also den Vater und das da ist seine verstorbene Schwester.
Wozu müssen FBI-Agenten sich mit Kunsttheorie auskennen?
Der Punkt war nicht das Gemälde. Der Punkt war, dass die vorliegenden Informationen, also in diesem Fall das Bild, unverändert blieben, aber das Verständnis und die Interpretation dieser Informationen sich je nach vorhandenem Hintergrundwissen grundlegend änderten. Mit Menschen verhält sich das ganz ähnlich. Du kannst die Oberfläche sehen, dann kannst du ein Stück weit hinter die Maske blicken oder ganz runter bis zum Boden der Seele.
Und wieso hast du ihnen Cold Reading beigebracht?
Erstens lernt uns Cold Reading viel über die menschliche Natur. Zweitens ist es eine praktische Fähigkeit im Verhör. Ich spreche jetzt nicht von der »Ich stelle hier die Fragen« Art von Verhör in einem dunklen Hinterzimmer. Aber wenn du in einer Bar jemanden sitzen hast, von dem du meinst, dass er Informationen besitzt, dann kann es praktisch sein, dir über Cold Reading eine Vertrauensebene mit dieser Person aufzubauen. Und sobald dein Gesprächspartner dann denkt, aha, wir mögen also denselben Fußballclub und unsere Frauen haben beide ähnliche Interessen, dann erst setzt du mit, ach übrigens, die Fabrik, die hier letztens abgebrannt ist, ganz schöne Schande, was? An.
So funktioniert ein Undercover-Verhör?
Keine Ahnung.
Hast du während des Wochenendes irgendwelche James-Bond-Tricks gelernt?
Nein, aber diese FBI-Agenten sind ziemlich beeindruckend. Extrem hoher IQ, perfektes Seh- und Hörvermögen, immer aufmerksam. Ich werde niemals vergessen, wie wir abends mit einer Gruppe in einem Taxi zu einem Restaurant saßen und ich erwähnte, dass ich noch einen Geldautomaten aufsuchen müsste. Und plötzlich schreit die Agentin neben mir, ohne jemals aus dem Fenster zu schauen, 450 Meter bis zu einem Wells Fargo Bankautomaten. Du brauchst 43 Sekunden, bis du da bist. Halten auf der linken Seite, Vorsicht beim Aussteigen, 12 Sekunden hinter uns befindet sich ein Moped. Fast schon gruselig. Es war die ganze Zeit so. An meiner Gedankenleseshow hatten sie aber, glaube ich, trotzdem Spaß.
Danke für deine Zeit. Der Kaffee geht, wie versprochen, auf mich.